Biada wundert sich. Der Fragensteller-Podcast mit Jan-Martin Biada.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viada wundert sich. Ein Fragensteller, ein Gast, ein aktuelles Thema. Der Fragensteller, das bin ich, Jan-Martin Viada. Der Gast, das ist heute Helmut Dosch, Physiker, Präsident des DESY, des Deutschen Elektronen-Synchrotrons in Hamburg und Vizepräsident der Helmholtz-Gemeinschaft für den Bereich Materie. Hallo, guten Tag, Helmut Dosch.
Hallo, Herr Viada, grüße Sie.
Muss ich doch das Thema natürlich sagen. Das Thema heute ist ein großes: Wissenschaft im Umbruch. Das deutsche Wissenschaftssystem im Umbruch, Wissenschaft zwischen internationaler Kooperation und regionaler Verankerung und inmitten von all dem das DESY und Helmut Dosch. Ja, Herr Dosch, Sie waren einer der Gastgeber des zweiten Transatlantic Big Science oder der zweiten Transatlantic Big Science Conference Ende Juni in Berlin. Da ging es ja genau darum, die Möglichkeiten und Entwicklung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit in der aktuellen geopolitischen Lage. Bevor wir über die aktuelle Lage sprechen, erstmal die Frage, was ist eigentlich Big Science? Gibt es auch Small Science? Ist eine andere Frage. Erstmal, was ist Big Science?
Ja, die Fragen wurden in der Tat öfters gestellt. Wir haben diese Konferenz so genannt, die transatlantische Big Science Conference. Meine Definition von Big Science ist also erstens natürlich Forschung sozusagen im großen Umfang, auch mit einer langfristigen Perspektive, aber natürlich auch sozusagen mit großen Forschungsinfrastrukturen und in einem internationalen Kontext.
Also typisch DESY eigentlich, könnte man sagen.
Ja, typisch DESY, darum ist es ja auch jetzt nicht so verwunderlich, dass ich einer der Initiatoren dieser Konferenzserie war. Das ist ja die zweite. Die erste hatten wir in Washington abgehalten und das ist eine Initiative zwischen DESY und der Carnegie Institution in Washington.
Vielleicht für all diejenigen, die das DESY noch gar nicht so gut kennen, jetzt könnte man sagen, in Hamburg völlig ausgeschlossen ist nicht so gut zu kennen, aber im Rest der Republik, beschreiben Sie doch mal in 3, 4 Sätzen, was das DESY ist.
Ja, das DESY ist sozusagen, wenn Sie so wollen, das ein nationales eine Großforschungsanlage, die als Kernmerkmal und auch als Kernkompetenz hat, sozusagen Beschleuniger, da basiert die große Forschungsinfrastrukturen, die wir benutzen, wenn Sie so wollen, um in Welten vorzudringen, die für unseren Geist auch und für insbesondere für unsere Augen sozusagen nicht erkennbar sind, also in das ultimativ Kleinste und auch in das Größte, also in das Universum und in die kleinsten Strukturen von Materie und Leben.
Um was damit rauszufinden?
Ja, also da, sozusagen, wenn Sie so wollen, wie unsere Welt funktioniert, also im Universum natürlich, also wie funktioniert das Universum als Ganzes, aber wenn wir sozusagen in unseren Alltag gucken, gucken wir in den molekularen Maschinenraum von Materialien. Also warum funktionieren Materialien so, wie sie sind? Und natürlich die Folgefrage ist, wenn wir das verstanden haben, wie kann man dann die Materialeigenschaften gezielt verbessern, indem man sozusagen auf der molekularen Ebene da eingreift.
Und Transatlantic Science, International Science ist natürlich etwas, was gerade für eine Institution wie das DESY sehr wichtig ist, gleich in mehrfacher Hinsicht. Einerseits, Ihre Nutzer kommen aus der ganzen Welt, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler mit Fragestellungen, Gruppen, Projektgruppen, die sagen, wir nutzen auch die Einrichtungen am DESY, in Klammern, natürlich hat das DESY auch selber viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Umgekehrt aber auch, muss man sagen, weil Big Science unglaublich teuer ist, oder? Da braucht man auch allein schon internationale Partner, um das zu bezahlen.
Also es ist ja mittlerweile eigentlich fast schon ein Allgemeinplatz, dass man die Schwierigkeiten und die Herausforderungen, die wir alle vor der Brust haben, kann ein einzelnes Zentrum, kann auch ein einzelnes Land nicht mehr alleine lösen. Das Standard ist ja sozusagen die Klimakrise, die wir alle gemeinsam haben, die wir auch gemeinsam wuppen müssen, aber auch andere Bedrohungen. Wir haben ja die Pandemie gerade hinter uns, aber viele, viele andere Dinge auch. Können wir sozusagen einen Kanon, gemeinsamen Kanon entwickeln, wie wir künstliche Intelligenz irgendwo in unsere Gesellschaft sozusagen einbauen. Das sind alles wichtige Fragestellungen. Und natürlich wird die Forschung, wenn man in sozusagen bestimmte Gegenden vordringen will, natürlich auch teuer. Das heißt, man sucht auch Partner, die dann eben auch mithelfen, größere Forschungsinfrastrukturen auch dann mitzufinanzieren und dann auch mitzubetreiben.
Womit wir ja gerade vielleicht auch bei einer der großen Herausforderungen sind. Thema der Konferenz war, wie gesagt, Zusammenarbeit in der aktuellen geopolitischen Lage. Die ist ja nun schwierig. Und ich glaube, gerade in der Teilchenphysik, einer der großen Player, einer der international großen Player ist zum Beispiel ein Land wie Russland. Und wir erleben im Augenblick gerade, wie die weltpolitische Lage ist, wie die Situation mit Russland ist. Wir erleben insgesamt, könnte man sagen, eine Art Deglobalisierung. Ja, die Nationalstaaten schauen stärker auf sich. Wir erleben Nationalismus an vielen Stellen. Was bedeutet es dann für Big Science, wenn die so ist, wie wir sie gerade definiert haben?
Ja, es ist, wie Sie es formuliert haben, die richtige Beobachtung. Also ich bin praktisch in einer Welt sozialisiert worden, wo praktisch eine sozusagen idealistische Vorstellung war, die Welt wird immer besser, wird immer vernünftiger, wir können uns Aufgaben teilen, wir, nicht jedes Land muss alles machen, wir teilen uns die Aufgaben global auf. Das ist ja vorbei, nicht? Und jetzt schwingt natürlich das Pendel irgendwie derzeit ein bisschen in die andere Richtung aus, dass alle jetzt überlegen, wo brauchen wir nationale Souveränität? Und das ist auch für Deutschland garantiert eine wichtige Frage, die man sich stellen muss. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass irgendwann das Pendel wieder irgendwo dann mal wieder zurückgeht, wo man einen vernünftigen Kompromiss findet, wo braucht man nationale Souveränität. Ich sage mal ein Beispiel. Also in der Energieversorgung stellt sich jetzt raus, kann man sich nicht darauf verlassen, dass man sozusagen die Rohstoffe, die man dann braucht, irgendwo anders bekommt, sozusagen Medikamentenversorgung, Chipindustrie und so weiter. Das sind Dinge, die sozusagen für ein Industrieland, für ein Hightech-Land natürlich essentiell sind. Und da muss man genau hingucken, wo müssen wir eigentlich eine nationale Technologiesouveränität erzeugen. Da ist die Wissenschaft natürlich und die Forschung auch gefragt, da mitzuhelfen bei diesen Fragestellungen, wo muss man sich national stärker positionieren. Aber man darf das andere natürlich nicht aus dem Auge verlieren, sozusagen, dass man die internationalen Kooperationen aufrechterhält. Darum machen wir ja auch diese Transatlantikbrücke zwischen USA und Europa, wo man ja zunächst mal der Meinung sein könnte, warum macht man es überhaupt? Das ist ja eine Brücke zwischen Freunden, da muss man sich ja nicht lange irgendwie sozusagen positionieren. Aber Tatsache ist natürlich auch, dass sowohl in Europa als auch in USA sozusagen die Wissenschaftsfreiheit unter großen Beschuss gekommen ist durch Rechtspopulisten, denen Wissenschaftsfreiheit, Rationalität, evidenzbasiertes Handeln natürlich ein Dorn im Auge ist. Die Rechtspopulisten leben eben gerade von Fake News, von Verschwörung und von Irrationalität. Und deshalb ist das sowohl in Europa als auch in den USA, da ist es ja jeden Tag in den Schlagzeilen, natürlich eine Bedrohung. Und deshalb macht es Sinn, dass sich auch diese zwei Kontinente, die ja vermeintlich, wenn Sie so wollen, noch die Brückenpfeiler von demokratischen, freiheitlich-demokratischen Systemen sind, da zusammenschließen und gucken, dass man da einen Gegenpol gegen diese dramatische rechtspopulistische Entwicklung aufrechterhält.
Jetzt könnte man auch sagen, naja, die zweite Konferenz, was könnte das noch für einen Grund haben? Was ist passiert? Dann könnte man sagen, dass wiederum dem DESI und anderen Großforschungseinrichtungen wichtige Partner im Osten ein bisschen verloren gegangen sind und dass dieser Fokus nach Westen auch Folge dessen ist. Fair zu sagen?
Ja, hat natürlich absolut fair zu sagen. Sie dürfen davon ausgehen, dass wir natürlich unsere Blicke auch in den Osten weiter richten. Im Augenblick ist da natürlich nichts möglich, aber klarerweise sind uns wichtige Experten aus Russland weggebrochen, die wir durch andere sozusagen Kooperationspartner ersetzen müssen, ganz klar.
Ja, ich meine, man muss ja nur mal den European XFL nennen, der bei Ihnen auf dem Gelände ist. Das ist natürlich eine eigene Institution, aber man kann ja schon sagen, mit engen Kontakten auch zu DESI. Und da ist ja zum Beispiel Russland ein ganz, ganz wichtiger Partner. Wie kompensiert man sowas, Herr Dorsch?
Ja, also zunächst, ich sage Ihnen das ganz offen. Ich meine, die sind ja mit 26% Partner und das hat natürlich auch finanzielle Implikationen. Wenn so ein Partner wegbricht, dann fehlt natürlich der Anteil der Betriebskosten, die dann natürlich irgendwie kompensiert werden müssen. Im Augenblick zahlt die Russische Föderation noch, aber der Zugang zur Nutzung von dieser Großforschungsanlage ist den russischen Wissenschaftlern im Augenblick verwehrt. Ja.
Da tut es einem Wissenschaftler bestimmt das Herz weh. Ich meine, es ist so, Sie haben gesagt, Wissenschaft wird stärker auch für die nationalen Interessen jetzt in Anspruch genommen, stärker als vielleicht früher. Viel stärker merkt man das ja auch in der deutschen Debatte. So, was haben wir eigentlich als Gesellschaft davon? Was hat Deutschland von Wissenschaft? Und eigentlich sind doch solche Fragen, egal von wem sie jetzt kommen, wieder das Wesen von Wissenschaft. Weil Wissenschaft fragt doch eigentlich nicht, was hat dieses oder jenes Land davon, oder? Sondern eigentlich, was haben wir als Menschheit, als Gesellschaft davon?
Ja, absolut, aber nochmal auch, man kann natürlich auch die Frage stellen, also wie positioniert sich das dritt- oder viertgrößte Industrieland der Welt in Forschung und Entwicklung international? Ja? Und unser Land hat im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, mit denen wir konkurrieren, weder Gas noch Öl noch Neodym, wir haben kein Gold, wir haben nichts, wir haben nur Forschung und Entwicklung. Das heißt also, wir sind eine enorm wichtige Säule für die Stabilität unseres nationalen Systems. Ja.
In einer Situation, wo man weiß, Wissenschaft braucht Vertrauen, man kann international kooperieren, nur wenn man einander vertraut, den Methoden der, ich sag mal, den wissenschaftlichen Werten des Partners vertraut. Man muss Ergebnisse austauschen, man muss offen miteinander sein. Das Ganze in einer Welt, die von Misstrauen, zunehmendem Misstrauen geprägt ist. Wie passt das zusammen? Was bedeutet das für Wissenschaft? Kann man einander misstrauen und trotzdem miteinander Wissenschaft machen?
Da muss man, glaube ich, ein bisschen jetzt unterscheiden. Also, Sie sprechen ja zum Beispiel, wie kooperiert man mit China?
Das ist zum Beispiel.
Ein Beispiel, na, wie macht man sowas? Also, wir sind ja da dezidiert der Meinung, dass man diese Brücken zu China, wir sprechen jetzt da von einem System, das unser Wertesystem nicht teilt, ja. Gleichwohl kann man natürlich Kooperationen machen mit Organisationen, einzelnen Wissenschaftsstrukturen und Arbeitsgruppen, die zweifelsfrei das teilen, wie wir Wissenschaft sehen. Also sozusagen freies Herangehen an eine Fragestellung, rationales Überlegen, Peer Review, wo auch von außen Qualitätssicherung stattfinden kann. Das kann man ja organisieren. Auch wie geht man da mit den Daten um? Sind die sozusagen die Eigentumsrechte geklärt? Das kann man alles machen. Vielleicht müssen wir, und das machen wir ja auch, künftig wesentlich präziser drauf gucken, sind Grundelemente, die wir an eine internationale Kooperation stellen, Voraussetzungen. Werden die in einer Kooperation, an der man derzeit arbeitet, auch erfüllt? Da waren wir früher nicht blind, ja, das wäre falsch, aber wir werden künftig noch genauer drauf gucken, dass wesentliche Prinzipien, die wir für eine internationale Kooperation für essentiell halten, dann auch sozusagen erfüllt werden. Das kann.
Wir waren früher nicht blind.
Ja.
Waren wir, und damit meine ich jetzt das Wissenschaftssystem insgesamt in Deutschland, ein bisschen naiv? Und die Frage ist, können Sie ein Beispiel dafür nennen? Das sagt sich auch immer so leicht, dass wir heute sagen, wir gucken jetzt genauer hin. Was hätten Sie denn zum Beispiel am DESI, was haben Sie früher gemacht, was Sie heute nicht mehr machen würden? Mal ganz konkret.
Naja, also wir haben ja viel mit Russland kooperiert. Ja, und zwar sehr, sehr eng und ich ganz persönlich. Ja. Und natürlich waren wir damals der Meinung, in dieser großen Euphorie, Russland wird partizipiert bei FAIR, partizipiert bei ICFEL, da geht auch näher ein bisschen an europäische Förderinstrumente ran. Also lasst uns doch jetzt da möglichst offen miteinander kooperieren. Dass das schief geht, wie wir jetzt gesehen haben, ist natürlich irgendwie bei mir, sagen wir, ein richtiger Schlag ins Kontor. Also das hätte ich nie im Leben wirklich erwarten können, dass auch eine wissenschaftliche Partnerorganisation, mit der ich und DESI sehr eng kooperiert hat, mehr oder weniger zu einem Spin-Doktor für das Regime wird in Russland, die das Regime mit pseudowissenschaftlichen Informationen versorgen.
Welche Partnerorganisation meinen Sie?
Und gibt zum Beispiel das Kurtschatow-Institut in Moskau.
Was wirklich über lange Zeit ein enger Partner war für die Helmholtz-Gemeinschaft, auch insgesamt vielleicht ganz kurz zum Erklären. Sie haben FAIR erwähnt, das ist eine im Bau befindliche große Anlage in Darmstadt, am dortigen Helmholtz-Institut angesiedelt, aber auch wieder so ähnlich wie mit dem European X-Feld eine eigene rechtliche Institution, an der auch Russland mit einem großen Partner als größter oder großen Anteil größter internationaler Partner beteiligt ist. Ja, groß kann man definieren, ich glaube 18% oder 16% oder sowas in dem Dreh. Und da sind die Probleme natürlich ähnlich nach dem Ausfall von Russland.
Da sind sie natürlich ähnlich. FAIR war ja lange Zeit jetzt wirklich in großen Turbulenzen.
Habe ich viel darüber berichtet auch, genau.
Ja, berichtet, es sieht jetzt so aus, als ob sie langsam in die Spur kommt. Das freut uns ja alle. Und dann hoffen wir mal, dass wenn die mal Wissenschaft produzieren, dass wir dann all diese Turbulenzen auch wieder vergessen können.
Herr Dorsch, ein anderes Thema, Vertrauen, Misstrauen in der Wissenschaft, ist das Thema Dual Use, was viel diskutiert wird. Also können Forschungsergebnisse auch zu militärischen Zwecken eingesetzt werden? Und was bedeutet das eigentlich für Forschungsarbeit, mit wem ich zusammenarbeite, mit wem ich Ergebnisse teile? Sind es Themen, die fürs DESI eine große Rolle spielen oder sind Sie da als Grundlagenforscher weit genug von weg, als dass das eine große Rolle spielt?
Naja, zunächst mal ist es ja so, es ist ja praktisch jedes wissenschaftliche Ergebnis, kann man ja immer sozusagen dann auch in der Richtung abklopfen, könnte das eine mögliche militärische Anwendung haben. Wir gucken da ja relativ genau drauf, haben das in der Vergangenheit auch sehr akribisch gemacht. Also nochmal jetzt im Sinne von Dual Use gibt es bei uns zum Beispiel sozusagen also Anträge bei unseren Großforschungsanlagen, die sozusagen einen starken Dual-Use-Charakter haben. Ja, das waren relativ wenige Fälle in der Vergangenheit und ich kann sagen, ich glaube, in meiner 15-jährigen Amtszeit haben wir zwei Anträge abgelehnt, die einen klaren Dual-Use-Charakter haben. Okay. Eine andere Frage ist natürlich, ob in diesen neuen Zeiten ein Forschungszentrum auch sozusagen sich in den Dienst stellen sollte, um verteidigungsrelevante Forschung zu machen.
Wie lautet da Ihre Antwort?
Die Antwort heißt, dass wir diese Frage derzeit sehr intensiv in unserem Forschungszentrum diskutieren. Wie wir solch ein Zentrum, was zweifellos analytische Fähigkeiten hat, die nützlich wären für Herrn Pistorius.
Ist das etwas, was Sie als Wissenschaft diskutieren oder was von außen an Sie herangetragen wird aus der
Wir
Politik?
wissen ja, dass da auch eine Diskussion außen stattfindet, aber es ist in der Tat eine Sache, die wir aus unserer eigenen Selbstreflexion sozusagen jetzt sozusagen auf unserer Diskussionsagenda haben. Und wir sind, während wir sprechen, eigentlich dabei, das mit allen Akteuren bei uns am DESE, mit der ganzen Belegschaft, mit den leitenden Wissenschaftlern, mit den Technikern zu diskutieren, welche Position wollen wir da eigentlich einnehmen in dem System? Ist eine schwierige Frage, ist auch sehr emotional, unterschiedlicher Art, aber ich verstehe das, dass das eine schwierige Sache ist und wir werden das in sehr solide diskutieren, und dann, eine gemeinsame Position haben.
Und da kann wiederum natürlich Stichwort Transatlantic Conference durchaus interessant sein, weil die National Labs in den USA natürlich immer eingebunden waren und sind in die amerikanische Sicherheitsarchitektur. Das war für die nie weg, könnte man sagen. Es war immer dabei. Findet auch darüber Austausch statt?
Ja, also wir wissen das ja alle. Wir kooperieren ja mit vielen National Labs in den USA, also praktisch mit fast allen DOE Labs, wie sie heißen. Und da ist ja immer sozusagen diese Zweizügigkeit ja da, dass einerseits da sozusagen Forschung ist, die also völlig open ist. Und da gibt es eben auch Defense-related Forschung, die sozusagen für die National Security gedacht ist, wissen wir alles. Los Alamos ist ja sozusagen das Paradigma davon, wo es ganz klar einen Militärforschungsanteil gibt und einen Anteil gibt, der dann wirklich also sozusagen unabhängige Forschung macht im Sinne der Anwendung. Und das kann man auseinanderdividieren. Ne? Also wir arbeiten mit Los Alamos in Dinge zusammen, die sozusagen Grundlagenforschung ist, wo es gemeinsame Promotionen gibt, und das kann man auseinanderdividieren. Ne?
Vielleicht einen ganz kurzen Einschub mal. Wir werden mal kurz ganz national, ganz regional. Wir reden die ganze Zeit über internationale Kooperation und Wissenschaft und auch Forschungszentren wie das DESI, auch international ausgerichtete Forschungsuniversitäten, die gucken immer überall hin. Aber vielleicht in der Vergangenheit gar nicht so sehr in ihre direkte Umgebung. Wenn man das DESI nimmt, Bahrenfeld, nicht ganz mitten in Hamburg, aber doch ganz gut in Hamburg, ja, lange Zeit durch einen großen Zaun abgetrennt von der Umgebung. Die Debatte geht jetzt ja sehr stark darum, symbolisch auch den Zaun zu schleifen, um in die Stadt hineinzugehen, hineinwachsen in die Stadt, Öffnung des Wissenschaftscampus. Da stellen sich für mich gleich zwei Fragen. Ist das mehr als Marketing? Und die zweite Frage ist, wie passt das eigentlich mit der Debatte zusammen, dass möglicherweise das DESI stärker als in der Vergangenheit sicherheitsrelevante Wissenschaft macht?
Ja, das muss man alles natürlich jetzt auf den Tisch legen, wie das geht. Also wir, in der Tat gibt es die Ambition, die wir alle teilen, auch wir vom DESI, dass man sich noch stärker sozusagen in die Stadt hin öffnet. Da ist so ein Zaun immer sozusagen optisch und mental im Weg. Man muss ja aber auch dazu sagen, DESI ist ein Betriebsgelände und deshalb also berechtigterweise da auch ein Zaun drumherum. Das kann man alles organisieren, dass man den Betrieb trotz organisiert, auch wenn der Zaun weg ist, kostet natürlich was, um die Betriebssicherheit dann trotzdem zu garantieren. Aber die Ambition ist klarerweise die, dass man sozusagen diese Science City, Hamburg Bahrenfeld, so organisiert, dass das natürlich ein offener, integraler Bestandteil von Hamburg wird. Das ist eine grandiose Vision, die wir alle unterstützen. Und sozusagen eigentlich guckt da national und international alle auf Hamburg, weil ich glaube, das ist einer der wenigen Fälle, wo die Stadt eine Stadtteilentwicklung vorhat, die auf Forschung und Innovation ausgerichtet ist. Insofern ist es schon eine tolle Geschichte, die da in Hamburg
vor allem nicht auf der grünen Wiese. Also wenn man jetzt Martinsried nimmt früher oder wenn man auch Adlershof nimmt, das sind Bereiche, wo auch ähnliche Öffnungen in die Stadt hinein stattgefunden haben, aber doch im Wesentlichen in neu zu entwickelnden Quartieren. Und hier in Bahrenfeld, ich meine, Bahrenfeld ist jetzt nicht irgendwie ein neuer Stadtteil oder so.
Ja, aber der hat ja trotzdem Entwicklungsfähigkeiten. Also Sie wissen, da gegenüber von uns gibt es zum Beispiel eine Trabrennbahn.
Finden Popkonzerte statt zurzeit zum Beispiel?
Konzerte statt, die wir bei unseren Forschungsgroßgeräten auch messen können mit den Vibrationen. Okay. Aber das wird ja dann integriert werden. Da wird eine schöne große Brücke über die Straße gebaut und da werden diese beiden Bereiche da zusammengebunden. Und dann entsteht da, glaube ich, wirklich eine große Vision, sozusagen Forschung, Forschungsinfrastrukturen, Ausbildung, Wohnen und noch ein Freizeitpark, der Volkspark, alles zusammen, sozusagen als eine große städtebauliche Vision.
Jetzt könnte man sagen, Stesi gibt es ja schon das ein oder andere Jahrzehnt. Warum erst jetzt? Hat man früher nicht so viel Wert auf die Stadt gelegt um sich herum?
Ja, also ich glaube, alles hat ja irgendwo seine Zeit. Ne? Das ist jetzt einfach eine Idee gewesen. Da waren wir, vielleicht ich persönlich auch nicht ganz unschuldig, so einen Begriff wie Science City mal in die politische Diskussion zu werfen. Ich glaube, es braucht halt immer einen, der mal irgendwo auch den Ball ins Rollen bekommt. Ne? Dann sagen alle Menschen, so gute Idee hätte man früher auch schon mal haben können.
Und hat fairerweise sicherlich auch was damit zu tun, sind wir beim Thema Rechtfertigung von Wissenschaft. Wissenschaft muss sich heute auch ein Stück mehr rechtfertigen gegenüber der Gesellschaft, dass die Gesellschaft viel Geld investiert. Wissenschaft muss vielleicht auch fühlbarer was zurückgeben, Fragezeichen, als früher.
Ja, also natürlich, ja, wir haben da vielleicht in der Vergangenheit ja viel, glaube ich, versäumt, sozusagen die Wissenschaft besser zu erklären in der Bevölkerung. Teile dieser Schäden sehen wir jetzt auch, dass eben verschwörungstheoretische Sachen irgendwo neben der Wissenschaft gestellt werden. Da muss man, glaube ich, jetzt wirklich auch eine Aufholjagd machen. Nicht nur hier in Deutschland, sondern überall irgendwie. Und da sind wir wirklich auch dran. Also wenn ich hinten bei mir rausgucke, sehe ich ein riesiges Gebäude, das ist unser neues Besucherzentrum, ein sehr sozusagen futuristisches Ding, wo man mit Künstlern, mit KI-Sachen, mit virtueller Realität die jungen Leute anlockt und sie praktisch in dieses Abenteuer Wissenschaft steckt, aber auch natürlich die Bedeutung der Wissenschaft irgendwie klar macht. Also ich glaube, es ist enorm wichtig, dass die Gesellschaft die Bedeutung der Wissenschaft erkennt. Wir sind nicht schlecht, wenn Sie diese Barometer anschauen, die da publiziert werden, auch in Europa, dann sind ja 67% der Bevölkerung haben Vertrauen in die Wissenschaft. Da träumen andere Strukturen davon, von diesen Zahlen. Trotzdem muss man sich die Frage stellen, wo sind die anderen 32% geblieben?
Und zur Fairness gehört auch zu sagen, dass in Deutschland die Wissenschaft, vor allem die Hochschulen, sehr viel stärker auch an der öffentlichen Finanzierung hängen als in manch anderen Systemen, wo eben der Anteil privater Finanzierung auch teilweise der industriellen Finanzierung stärker ist. Das heißt, man ist auch einfach abhängig von der Gesellschaft im Guten, was das bedeutet, wie natürlich auch im Finanziellen. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, Abhängigkeit von Wissenschaft. Wir haben darüber gesprochen, welche Rolle spielt Wissenschaft für die Stadt, aber für die Gesellschaft insgesamt. Dann gibt es da auch gerade wieder Fragen. Gerade kürzlich hat der BDI seinen neuen Innovationsindikator veröffentlicht, macht er einmal im Jahr, und demnach rutscht Deutschland bei der Innovationsfähigkeit von 35 Volkswirtschaften wieder ein Stückchen ab. Jetzt kann man sich natürlich darüber unterhalten, welchen Wert haben solche Rankings aller Art. Ja, fest stellen wir, Deutschland liegt von 35 Nationen jetzt auf Platz 12, letztes Jahr auf Platz 10. Innovationsfähigkeit hat ja auch was mit Wissenschaft zu tun, würde ich sagen. Geht's bergab mit der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wissenschaft, Herr Dorsch?
Naja, also das darf natürlich nicht passieren und da muss man auch dagegen angehen. Nur durch Betrachten dieser Entwicklung wird das natürlich nicht besser. Wir müssen mehr Mut haben, wieder zu investieren. Ich bin der dezidierten Meinung, aus einer Krise kann man sich nicht heraussparen, man kann sich nur heraus innovieren. Wir müssen wesentlich mutiger werden, den Mut zu haben, uns aus der Krise wieder heraus zu innovieren, in Infrastrukturen investieren, aber auch natürlich klar machen, dass die Wissenschaft auch eine Bringschuld hat. Die Erkenntnisse, die sozusagen in der Grundlagenforschung entstehen, auch irgendwie schneller und besser sozusagen in Anwendungen oder in Anwendungsnähe zu bringen. Wir sind ja bei dieser ja gut unterwegs, wie Sie wissen. Wir haben da ja vor 10 Jahren angefangen, das mehr oder weniger in die DNA des DESI einzubauen, dass wir also unserer Belegschaft sagen, also ihr könnt einen Nature-Artikel schreiben, ihr könnt aber auch ausgründen. Und das hat ja ziemlich gewirkt bei uns. Wir haben halt drei sozusagen Häuser, wenn Sie wollen, die bis zum Dachgiebel voll sind mit Spin-off-Companies und Ausgründern im Deep-Tech-Bereich, bauen jetzt nochmal ein großes DESI in eine große DESI Innovation Factory auf, weil die Anfragen hier bei uns riesig sind. Also Sie müssen wissen, wo wir herkommen. Wir sind ein Grundlagenforschungslabor, die sich mit den kleinsten Teilchen beschäftigen und immer noch beschäftigen. Sind mittlerweile in Hamburg als ein großer Innovationstreiber mittlerweile unterwegs. Also man kann da durchaus Dinge machen. Wir machen das auch, aber ich sage mal so, man muss insgesamt auf nationaler Ebene wesentlich mutiger rangehen, verstanden haben, dass man in Innovationen investieren muss.
Sind die wissenschaftlichen Institutionen, die Hochschulen selber mutig genug, was auch das Schaffen guter Karrierebedingungen angeht? Wenn man sich anschaut, wir haben es ja mit dem internationalen WissenschaftlerInnenmarkt zu tun. Die guten, die sehr guten Leute, die können überall hingehen, die gehen auch überall hin. Bieten wir denen genug, bei uns zu bleiben und zu uns zu kommen? Stichwort Karriereperspektiven.
Also nochmal, ich glaube, dass unsere Ausbildung in Deutschland nach wie vor, gerade was also universitäre Ausbildung anlangt und wissenschaftliche Ausbildung, hervorragend ist. Unsere Abgänger von den Universitäten sind weltweit begehrte Objekte, ne? Auch in den USA und überall. Was jetzt sozusagen die Bedingungen anlangt für eigene sozusagen Karriereentwicklung, kommt, sozusagen stehen wir uns natürlich permanent selber im Weg. Wir sind also zu, wir haben Überbürokratisierung, also wir leiden ja unter all diesen Dingen, dass überall sozusagen bürokratische Hindernisse im Weg sind, die wir dringend über Regulierung und so weiter, die wir einfach abbauen müssen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Wenn wir so weitermachen mit dieser Überregulierung, auch mit diesen bürokratischen Hindernissen.
Können Sie ein Beispiel nennen im Bereich Nachwuchs, im Bereich junge Forschende, wo Sie das sehen an der Stelle?
Ja, wenn schon bei Ausgründungen, bei Firmengründungen geht's ja los, bis da sozusagen alle sozusagen rechtlichen Sachen organisiert sind und so weiter. Das ist alles viel zu umständlich. Ich habe neulich einen Bekannten bei mir gehabt, der hat bereits eine Firma, der ist ein Schweizer, wollte hier in Deutschland eine Zweigstelle aufbauen und hat also Wochen und Monate damit verbracht. Am Ende war es so, dass er eine Gebühr hätte zahlen müssen von 15 Euro und diese Gebühr ist ihm sozusagen schriftlich zugesandt worden und dieser Brief kam bei ihm nie an. Und nach Monaten nachgefragt, was, ja, den Brief hätten sie abgeschickt. Und dann hat er die Reißleine gezogen und gesagt, also das reicht mir, er zieht alles zurück und macht die Ausgründung weiter in der Schweiz. Mhm. Und da sagte mir, hat er das in 2 Wochen gehabt.
Das ist das eine. Wie sieht es aus mit Verträgen, Karriereoptionen? Also zum Beispiel Vertragsdauern für junge Wissenschaftlerinnen, Karriereoptionen, Aufstiegsmöglichkeiten?
Ja, also ich meine, Sie kennen ja das System, was wir jetzt haben mit Juniorprofessuren und so weiter. Im Prinzip, glaube ich, ist das ein System, was funktionieren kann. Was wir, glaube ich, mehr noch machen könnten, ist, dass wir in dem gesamten Wissenschaftssystem, DFG, Helmholtz, Fraunhofer, Max Planck und Leibniz, dass wir da noch eine größere Durchlässigkeit erzeugen, um da einen größeren Resonanzboden noch erzeugen können für unsere Nachwuchswissenschaftler. Ich glaube, da könnte noch mehr passieren.
Übrigens auch eine größere Durchlässigkeit aus der Wissenschaft in die Wirtschaft hinein und aus der Wirtschaft in die Wissenschaft zurück. Ich saß gerade gestern mit Postdocs zusammen, das war ein ganz wichtiges Thema für die, dass sie gesagt haben, sie würden gerne im Bereich der Wirtschaft Erfahrungen sammeln, aber dann haben sie Angst, dass sie keiner mehr nimmt danach, wenn sie dann zurückkommen wollen, dass wir da offener werden.
Absolut.
Wenn wir über Gerne, sagen Sie gern.
Nee, absolut. Ich habe das auch mal mit Siemens besprochen, ob man sozusagen Sabbaticals auch in der Industrie machen könnte, also in allen Stufen sozusagen der Karriere und so weiter. Das findet man dann zunächst mal sehr charmant, aber es muss einfach mal umgesetzt und operationalisiert werden. Aber das wäre durchaus auch ein Teil auf der Karrieretreppe, die man sozusagen systematischer und strategischer ausbauen könnte.
Lassen Sie uns zum Ende noch mal kurz auf die Helmholtz-Gemeinschaft gucken. Sie sind auch Vizepräsident der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich habe es am Anfang gesagt, für viele Jahre Helmholtz die größte deutsche Forschungsorganisation. DESI ist ein Zentrum von 18 Zentren, die alle mehr oder weniger im Bereich Großforschung oder hauptsächlich im Bereich Großforschung unterwegs sind. Helmholtz ist ja relativ dezentral organisiert. Helmholtz hat einen großen Einfluss auch der Politik auf seine Strategie. Das ist so gewollt. Das Gegenstück dazu im Wissenschaftssystem, wenn man so möchte, ist die Max-Planck-Gesellschaft, die Sie auch gut kennen. Sie waren ja viele Jahre auch bei Max Planck als Direktor des Instituts für Metallforschung in Stuttgart. Max Planck hat ja gerade vom Bundesrechnungshof attestiert bekommen, dass deren Checks and Balances möglicherweise nicht so gut funktionieren. Max Planck sorgt, sich jetzt eigentlich mehr Kontrolle zu bekommen. Heißt das dann, Max Planck wird jetzt mehr so wie Helmholtz und wäre das eine gute Idee?
Gerade, also das muss der Präsident selber irgendwie hinkriegen, und ich kenne den Patrick Kramer gut genug, dass er sich da seiner Haut zu wehren weiß. Also ich kann nur allgemein abraten, zu sehr in diesen Strukturen darin zu operieren. Also wir haben ein System, wo uns die sozusagen international, sozusagen das Ausland wirklich beneidet in diesen Strukturen. Max Planck, die also herausragend, die also Wissenschaft machen ohne sozusagen großen Masterplan. Helmholtz, die sich sozusagen die großen strategischen Themen vornimmt, deshalb auch über sozusagen mehrjährige Programme aufsetzt, und dann auch
Deshalb auch in allen Gremien eine große Beteiligung der Politik und auch der Wirtschaft hat.
das ist alles okay so. Das ist einfach die Rolle von Helmholtz. Fraunhofer hat auch eine Rolle, wissen wir alle. Und ich rate sehr ab, sozusagen jetzt zu gucken, müssen wir jetzt Max Planck ähnlicher machen wie Helmholtz, und sollte Helmholtz ähnlicher werden wie Max Planck. Ich glaube, die Rollenverteilung, die wir jetzt haben, ist gar nicht so schlecht. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sich alle diese Organisationen im System immer so breit wie möglich aufstellen wollen. Ich bin da eigentlich eher dafür, dass alle Organisationen mal sagen, wo ist denn mein Sweet Spot? Ja. Und ich als Ex-Max-Planck-Direktor kann ich nur abraten, an der Max-Planck-Gesellschaft groß rum zu operieren. Die liefern gut ab. Ich komme gerade jetzt von der Verleihung des Körperpreises in Hamburg, war gerade eben in der Innenstadt, wo es wieder eine herausragende Hirnforscherin gab, die man von USA angelockt hat, die also sozusagen eine Revolution im Verständnis von Gedächtnisleistung im Gehirn sozusagen erreicht hat. Und Max Planck hat die von USA hierher geholt. Und Sie wissen ja, Max Planck, man ist ja mittlerweile enttäuscht, wenn Max Planck nur einen Nobelpreis abliefert anstelle von zweien. Also ich rate sehr der Politik da ab, sozusagen rumzudoktern an Organisationen, die herausragende Arbeiten leisten. Ja.
Jetzt muss ich kurz nachfragen, das sehen jetzt natürlich die Zuhörer nicht. Sie kriegen ja richtig leuchtende Augen, wenn Sie jetzt von Max Planck erzählen an der Stelle. Würden Sie sich wünschen, dass Helmholtz ein bisschen weniger Kontrolle hätte? Im Sinne von, Sie haben ja gerade alle Vorzüge von Max Planck dargestellt. Würde es Helmholtz umgekehrt gut tun, weniger Kontrolle zu haben? Ich sag mal auch weniger PoF, programmorientierte Förderung, alle paar Jahre großen Zirkus, hätte ich was gesagt, der gemacht wird. Ein bisschen weniger wäre mehr.
Ja, das ist so kann man es nicht formulieren. Ich glaube, sozusagen diese Paktvereinbarung, auf die wir uns verständigt haben vor vielen, vielen Jahren, ist eine herausragende Einrichtung, die viel bewirkt hat. Dass man dann, wenn die Politik einem praktisch Aufwüchse garantiert, in einer langjährigen Perspektive, dass man dann auch sozusagen klären muss, wie sieht denn sozusagen die Strategie aus, wie man mit diesen Steuermitteln umgeht, da habe ich volles Verständnis für. Und die Programme und die programmorientierte Förderung und Forschung ist nicht das große Thema. Mein Punkt wäre, man müsste sich auf weniger prägnante Ziele einigen. Auch da ist natürlich die Gefahr groß, dass man in Mikromanagement und in eine Überregulierung verfällt. Aber ich sage, das Prinzip und die Struktur ist aus meiner Sicht okay und gut und ist eine herausragende Arbeitsteilung, die Max Planck da im gesamten Wissenschaftssystem übernimmt. Die Gefahr, dass man dann sozusagen in den Vereinbarungen in sozusagen die Flughöhe verliert, die ist halt groß. Und das ist, glaube ich, etwas, wo alle nachdenken müssen.
Habe noch eine letzte Frage. Nächstes Jahr, verrate das jetzt einfach mal, werden Sie 70? Das ist vielleicht auch das Jahr, in dem Sie, ich weiß nicht, ob Sie das schon genau sagen können, in dem Sie sich verabschieden werden als Direktor des DESI. Das gibt Ihnen jetzt die Möglichkeit, relativ offen über die Zukunft von Helmholtz zu sprechen. Es wird jetzt im Oktober ein neuer Helmholtz-Präsident voraussichtlich gewählt werden oder eine Präsidentin, auch wenn meine Wetten eher auf einen Präsidenten wären an der Stelle. Jetzt können Sie ja relativ offen sagen, was muss denn so ein Präsident mitbringen, was muss der leisten, um Helmholtz wettbewerbsfähig zu halten und dadurch auch ein Stück weit die Wissenschaft in Deutschland wettbewerbsfähig zu halten. Was muss der mitbringen, was muss der schaffen?
Naja, der muss gucken, dass er sozusagen dieses System Helmholtz zunächst mal voll verstanden hat, dass er eigentlich weiß, dass er als Helmholtz-Präsident einen großen Hebel hat, die wissenschaftliche Agenda von Deutschland zu beeinflussen, und zwar in die richtige Richtung. Wenn ich Helmholtz-Präsident wäre, würde ich ein paar grundlegende Punkte ansprechen. Zum Beispiel das Wissenschaftsfreiheitsgesetz, wo Sie wissen, wo man da, in welchem Konundrum man da arbeitet. Das Wissenschaftsfreiheitsgesetz ist ja vor einigen vielen Jahren sozusagen erfunden worden. Da geht es ja um Globalhaushalt, da geht es darum, dass man deckungsfähige Mittel hat, um besser unternehmerischer zu arbeiten. Und der Helmholtz arbeitet unternehmerisch in alle Zentren. Das kollidiert sozusagen mit der Jährlichkeit von Haushalten. Ja, und das macht allen riesengroße Schwierigkeiten, sozusagen Forschungsagenten aufzusetzen, auch zu gucken, dass man sozusagen die Mittel dann auch sozusagen wirtschaftlich einsetzt. Also da gäbe es einiges zu tun, und es ist ein Konundrum. Da versteht man die Haushälter, die in Jährlichkeiten denken, aber man muss auch irgendwie gucken, da traut man den Zentren zu, dass sie mit der Freiheit eines Globalhaushaltes und der Deckungsfähigkeit und der Überjährigkeit von Mitteln so umgehen können, damit da sozusagen das Bestmögliche entsteht, was auch für Deutschland dann nützlich ist.
Also der neue Helmholtz-Präsident muss vor allem Hartnäckigkeit mitbringen an der Stelle, auch zum Erklären und zum, sage ich mal, ein Stück weit dann doch, auch wenn Sie vorhin gesagt haben, eigentlich sind die Strukturen gut, sie sind auch zum Befreien der Helmholtz-Zentren, zumindest was die Rechenschaftslegung solche Dinge angeht. Herr Dosch, ganz, ganz herzlichen Dank. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ganz am Ende frage ich immer meine Gesprächspartnerinnen, meine Gesprächspartner noch, wenn sie einen einzigen Wunsch an die Wissenschaftspolitik frei hätten, ein einziger Wunsch, Herr Dosch, was wäre das?
Mut zum Risiko.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Helmut Dosch. Und ich sage mal, das war für mich jetzt auch insofern sehr spannend, weil ich ja selber mal 2-3 Jahre bei der Helmholtz-Gemeinschaft war, als Leiter der Kommunikation damals in der Geschäftsstelle. Eine spannende Zeit, da haben wir uns auch manchmal ausgetauscht. Jetzt sind wir schon wieder 10 Jahre weiter. Aber das Thema Großforschung, muss man sagen, hat nicht an Bedeutung verloren, eher gewonnen. Auch wenn wir gesehen haben, dass gerade diese internationalen Zeiten auch für Großforschung schwierig sind. Gut drüber nachzudenken, gut weiterzudenken, wie es sein kann in Zukunft. Herzlichen Dank, Helmut Dosch.
Danke Ihnen, Herr Walter. Tschüss.
Tschüss. Und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Hat Ihnen das Gespräch gefallen? Gefällt Ihnen überhaupt das Format? Sagen Sie es mir in der Kommentarspalte im Blog und auch sonst, wenn Sie Anregungen, Ideen für mich haben, auch Ideen für weitere Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner. Und dann sage ich bis dahin alles Gute, machen Sie es gut und auf Wiederhören bei Viada wundert sich.